Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Es wird in letzter Zeit überall über künstliche Intelligenz geredet. Und darum geht es heute auch bei uns, aber es geht um einen besonderen Aspekt von KI. Nämlich darum, was künstliche Intelligenz mit unseren intimen Beziehungen macht.
Wir sind dabei, uns genussvoll, Fragezeichen, der Herrschaft der Maschine bzw. derer, die die Maschinen programmieren, zu unterwerfen. Ein System, in dem wir letztlich immer nur uns begegnen, weil die KI uns eben immer genau das gibt, was wir von ihr haben wollen. Aber man muss sich eben darüber klar sein, was das mit einem macht, wenn man eine Beziehung eingeht, in der die Selbstbestätigung der Kern ist.
Lebensgroße Sexpuppen, mit denen meistens Männer zusammenleben und tatsächlich eine Beziehung führen, die gibt es schon länger. Doch mit dem Einzug von künstlicher Intelligenz ist auf einmal viel mehr möglich. Was passiert, wenn wir zum Beispiel eine Beziehung mit einem Chatbot führen? Das fragt Sophie Wennerscheid in ihrem Vortrag. Sie ist Literaturwissenschaftlerin und beschäftigt sich schon länger mit der Frage, wie Menschen Beziehungen und auch gerade intime oder sexuelle Beziehungen mit Maschinen führen. Maschinen beurteilen uns nicht und sie verurteilen uns nicht. Wir können deswegen Dinge ausprobieren, ohne Angst zu haben, damit einer anderen Person zu schaden. Doch KI spiegelt uns immer nur das wider, was wir hören möchten. Und das ist es, was sie gefährlich macht, sagt Sophie Wennerscheid. Ihr Vortrag hat den Titel Maschinenliebe – Intimität im Zeitalter künstlicher Intelligenz. Sie hat ihn am 12. Dezember 2024 in Essen gehalten, im Rahmen der Vorlesungsreihe Wenn und Aber – Philosophische Fragen zur Zeit. Veranstaltet hat die Reihe das Kulturwissenschaftliche Institut Essen.
Sexualität war noch nie die natürlichste Sache der Welt. Sie war und ist geprägt von Moralvorstellungen, Wissensdiskursen, künstlerischen Darstellungsformen, Macht- und Kapitalinteressen. Welche Form aber nimmt sie in der menschengemachten Technosphäre an? Das war eine Frage, die mich in dem Buch Sex Machina umgetrieben hat. Eine kulturwissenschaftliche Studie, in der ich den Affekten und Effekten neuer Technologien im Bereich von Sexualität, Begehren und Intimität nachgegangen bin. Es ist eine kulturwissenschaftliche Studie, die theoretisch inspiriert ist durch verschiedene Strömungen, die Ende der 1910er Jahre en vogue waren, die mich stark beeinflusst haben, die mich neugierig gemacht haben, die mich herausgefordert haben. Strömungen wie Posthumanismus, neuer Materialismus, Affekttheorie und Queer Studies. Diese verschiedenen Zugänge habe ich genutzt, um über das Mensch-Maschine-Verhältnis nachzudenken und so nachzudenken, dass wir über den Anthropozentrismus und die Heteronormativität hinausgehen. Die Welt, in der ich mich bewegt habe, war eine Welt, die stark von dem Denken Donna Haraways geprägt war. Eine Welt, in der, wie Donna Haraway es sagt, wir keine Angst haben müssen vor der Verwandtschaft mit Tieren und Maschinen. Die Grenze zwischen Tier, Mensch und Maschine, so Donna Haraway, soll durchlässig gemacht werden. Die Grenze durchlässig zu machen, heißt aber nicht, dass es gar keine Differenz mehr gibt oder Differenz mehr geben soll. Im Gegenteil, es gibt Differenzen, sie werden geachtet, sie sollen aber nicht verabsolutiert werden und vor allen Dingen sollen sie nicht als Argument für eine vermeintlich naturgegebene Hierarchie gebraucht werden, an deren Spitze der Mensch steht, von der aus er alles kontrollieren, unterwerfen und zu seinen Zwecken gebrauchen kann. Grenzüberschreitung ermöglicht, die Maschine als etwas zu sehen, das uns fremd ist, uns aber gerade in dieser Fremdheit affektiv zu berühren vermag. Mein Zugang war insofern ein offener, ein erstmal positiver Zugang zu Technik, Technologie, was mir als Literaturwissenschaftlerin, als Geisteswissenschaftlerin nicht unbedingt in die akademische Wiege gelegt ist. Aber ich habe versucht, mich dem offen zu nähern, nicht unkritisch, aber ich habe, wie gesagt, versucht, auch nach den Potenzialen zu schauen, die ein Neudenken von Mensch und Maschine ermöglicht hat. Affekte spielen, wie gesagt, in dieser Mensch-Maschine-Beziehung, die ich in diesem Sinne neu versucht habe zu denken, eine große Rolle. Über Affekte kann man dazu kommen, dass man das traditionelle Verhältnis von Mensch und Maschine nicht mehr als Subjekt-Objekt-Beziehung denkt. Ich als Mensch, als Subjekt, gucke auf die Maschine, das Objekt herab und mache etwas mit der Maschine. Über das Denken von Affekten und auch inspiriert durch Gedanken des neuen Materialismus können wir uns das Verhältnis von Mensch und Maschine als etwas vorstellen, wo sich zwei Entitäten gegenseitig affizieren, gegenseitig berühren. Das ist ein Gedanke, der inspiriert ist, nicht zuletzt von Gilles Deleuze und Félix Guattari, die viel über Affekte nachgedacht haben. Das haben sie unter anderem getan mit Berufung auf Friedrich Nietzsche, aber auch auf den niederländischen Philosophen Spinoza, der Affekte als eine kontinuierliche Modifikation der Kräfte eines Körpers durch die Interaktion mit einem anderen Körper versteht. Deleuze und Guattari nehmen das auf, entwickeln das spielerisch, philosophisch frei weiter und definieren den Affekt, den sie stark von dem Gefühl, von der Emotion abgrenzen, als etwas, das kein Übergang von einem Erlebniszustand in den anderen ist. Nicht erst bin ich wütend, dann bin ich wieder froh, sondern sie sagen, Affekte, das ist das Nicht-Menschlich-Werden des Menschen. Und um dieses Nicht-Menschlich-Werden in einem positiven Sinne verstanden, ist es mir in meinem Buch Sex Machina gegangen. Eine andere Theoretikerin, die mir wichtig war, schon immer wichtig gewesen ist, als Gender- und Queer-Theoretikerin, Judith Butler, die sich nicht so sehr mit dem Verhältnis zwischen Mensch und Maschine auseinandergesetzt hat, sondern mit dem Verhältnis zwischen Menschen und vor allen Dingen sich sehr stark für den Begriff, das Konzept des Begehrens interessiert hat. Sie denkt Begehren nicht als eine identitäre Größe, also als etwas, das mich in meiner Selbstidentität bestärkt, sondern im Gegenteil als etwas, das mich verunsichert, das mich über meine Grenzen hinaustreibt, indem ich denen, die das andere begehre, verliere ich mich ein Stück weit immer in dem anderen, werde zu jemand anderen in meinem Begehren, ob ich das möchte oder ob ich das nicht möchte. Ich verliere mich ein Stück weit in dem anderen. Das ist für Judith Butler kein Problem, sondern im Gegenteil eine Chance. Es öffnet für neue Begegnungen, es öffnet auf eine noch unbekannte Zukunft hin. Wenn ich diese verschiedenen theoretischen Strömungen, Inspirationsquellen zusammendenke, lande ich in einem Netzwerk, in einer Netzwerkstruktur des Begehrens, die ich sehr schön illustriert finde in einem Kunstwerk von der deutschen Künstlerin und Musikerin Michaela Melian. Hier ein Bild aus ihrem Zyklus Electric Lady Land. In diesem Zyklus beschäftigt sie sich eben auch sehr stark mit Mensch-Maschine-Beziehungen. Sie gestaltet den Menschen nicht als eine in sich geschlossene Form, sondern als eine offene Form, eine Form, die in Beziehung tritt mit anderen nichtmenschlichen Identitäten. Es gibt keine festen Konturen mehr. Die Figuren, mit denen sie arbeitet, lassen sich nicht klar entweder als Mensch oder als Maschine identifizieren. Die Körper weisen anthropomorphe Züge auf, haben aber zum Beispiel keine Hände, sondern maschinenartige Greifwerkzeuge. Und sie sind miteinander verbunden, sie sind durch Energieströme miteinander verbunden, Energieströme, die man mit Deleuze und Guattari als Affekte, Impulse verstehen kann. Es ist eine posthumanistische, eine postanthropozentrische Arbeit, in der es zu einer nicht-dualistischen Rekonzeptualisierung von Mensch und Maschine kommt. Andere Kunstwerke, die zeigen, dass die Maschine nicht notwendig etwas ist, das ich kontrolliere, sondern etwas ist, in der ich mich in der Begegnung mit der Maschine verändere, eine Begegnung, in der die Maschine etwas mit mir macht, ist das Werk The Blind Robot von dem kanadischen Künstler Louis-Philippe de Mer, der eine robotische Installation geschaffen hat, die im Grunde nur aus zwei Greifarmen besteht. Er hat das Ganze in einem Museumskontext inszeniert, hat Museumsbesucherinnen gebeten, sich oder ihnen die Möglichkeit gegeben, sich auf einen Stuhl vor diese Roboterhände zu setzen und zu schauen, was passiert. Die Roboterhände beginnen dann, sich nach dem Gegenüber auszustrecken, abzutasten. Es wird begleitet von einem mechanischen Schnarren. Es gibt auch Videoaufnahmen davon, wo das dann nochmal etwas untermalt wird, eine unheimliche Atmosphäre geschaffen wird. Worauf es hier ankommt, ist, dass der Mensch, das menschliche Gegenüber eben, wie gesagt, nicht mehr in der Machtposition ist, sondern im gewissen Sinne sich dem ausliefert, was das robotische Gegenüber mit einem macht. Es kann eine gewisse Angst auslösen, weil man eben ja nicht weiß, was diese doch durchaus stark wirkenden Roboterhände mit einem machen. Es hat aber auch eine durchaus erotische Faszination, weil diese Hände eben sich sehr zart an das Gesicht, an den Oberkörper heranbewegen. Demers betont, dass das Berührtwerden von diesen Roboterhänden etwas ganz Besonderes ist, etwa eine Berührung eigener Art ist. Es ist nicht vergleichbar mit einer Berührung durch einen anderen Menschen. Es ist aber auch nicht so, sagt er, als wenn wir mit einem Stock irgendwie berührt werden würden. Und das fordert uns heraus, fordert auch unser Gehirn, unser sensorischen Apparat heraus, weil es eben ein bisher unbekanntes Drittes ist. Eine herausfordernde Situation zwischen Mensch und Maschine finden wir auch in der künstlerischen Installation von John Wolfson, Female Figure. Das ist eine animatronische Figur, die ja weibliche Züge aufweist, an einer Stange befestigt ist und zur Musik so eine Art Pole Dance aufführt. Aber es ist gleichzeitig eine Figur, die deutlich als nicht menschlich gekennzeichnet ist. Die Gliedmaßen sind über Stellschrauben miteinander verbunden. Diese Figur wirkt nicht freundlich, wie vielleicht der Roboter von Demers, sondern er wirkt eher unheimlich, da er eine grüne hexenartige Maske aufhat. Und der Zuschauer, der sich in den Raum begibt, in der diese Female Figure agiert, wird auch von dieser Figur, die mit einer KI versehen ist, in den Blick genommen. Und man hat dann sehr deutlich das Gefühl, dass man von dieser Figur angeschaut wird. Das Spiel mit Angst und Begehren tritt hier in den Vordergrund. Wir erkennen das Gegenüber nicht als einen leblosen Automaten, sondern durchaus als ein intentionales Wesen, das uns anblickt, das uns erkennt. Es entsteht dadurch ein starker Moment der Verunsicherung, weil jetzt wir es sind, die uns im Blick des Automaten als Objekt, als angeschautes Objekt erkennen. Was diese zwei künstlerischen Beispiele gemeinsam haben, ist, dass sie beide Male deutlich machen, dass man es mit einem künstlich geschaffenen Gegenüber zu tun hat. Es ist ganz klar, dass diese beiden robotischen Figuren keine Menschen sind. Das wollen sie auch nicht imitieren. Aber das ist eine der interessanten Fragen, die uns vor allen Dingen in der Gegenwart und in der Zukunft auch noch mehr beschäftigen wird. Was machen wir denn, wenn der Roboter oder der KI-Chatbot nicht mehr als künstlich erkannt wird und auch gar nicht mehr als künstlich erkannt werden soll? Die aktuellen Fähigkeiten, sage ich mal, eines Chat-GBT gehen so weit, dass sie ziemlich nah an das herankommen, dass sie den sogenannten Turing-Test bestehen würden, dass man nicht mehr sagen kann, wer hat jetzt diesen Text geschrieben, steht hinter dem produzierten Text ein menschliches Agens oder eine KI. Dieses Bedürfnis, von den Macherinnen, eine künstliche Instanz zu schaffen, die nicht mehr als künstlich erkennbar wird, ist etwas, was aktuell besonders deutlich sichtbar wird. Es ist aber auch etwas, das schon von Anfang an dem Roboterdiskurs eingeschrieben wird. Anfang der 2000er Jahre hat die Robotik einen ersten starken Schub bekommen, nicht nur im Bereich der Industrierobotik, sondern auch in Bezug auf soziale Roboter. Die amerikanische Informatikerin Cynthia Buisel hat dazu 2002 gesagt, dass soziale Roboter, also Roboter, die in einem sozialen Kontext mit Menschen agieren sollen, so geschaffen, so designt werden sollen, dass sie in der Lage sind, mit Menschen so zu interagieren, als wären sie eine Person oder letztlich sogar ein Freund. Und diese Illusion des als ob das künstliche Gegenüber ein Mensch wäre, das ist etwas, was ja sich als Problem durch den Vortrag ziehen wird. Sex Machina ist 2019 erschienen. Das sind mittlerweile 5 Jahre. In diesen 5 Jahren ist sehr viel passiert. Wenn ich das Buch heute schreiben würde, würde ich es anders schreiben. Ich würde nach wie vor versuchen, die interessanten, positiven Aspekte in der Mensch-Maschine-Begegnung hervorzuheben. Ich würde aber die kritischen Aspekte stärker hervorheben. Warum? Dazu gleich mehr. Nochmal vielleicht kurz, um sich zu vergegenwärtigen, wo wir uns 2019 befunden haben in Bezug auf KI in erster Linie und oder Sprachmodelle, mit denen man interagieren kann. Als ich das Buch geschrieben habe, habe ich mich mit der Chat-Funktion Replika beschäftigt, also habe da einen Account eröffnet und versucht, mit dieser Replika-Instanz ein Gespräch zu führen. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, weil es ja auch immer heißt, die lernt, je mehr man von sich bekannt gibt, je mehr man in den Diskurs hineingibt. Aber sehr viel, muss ich sagen, hat die Replika-Chatbot nicht gelernt. Das lässt sich überhaupt nicht vergleichen mit dem, was wir heute in der Interaktion mit ChatGPT und anderen Large Language Models kennen. Die These, die ich heute vertreten wollen würde, 5 Jahre nach Entstehung oder Publikation meines Buches, ist, dass die posthumanistisch denkbar gewordene Chance zu einem Aufbrechen festgefügter Machtstrukturen im Mensch-Maschine-Verhältnis mit dem Erstarken von künstlicher Intelligenz deutlich kleiner geworden ist. Also das Potenzial zur Veränderung, das Potenzial auch sich selber neu im Gegenüber mit der Maschine zu verstehen, das ist kleiner geworden. Und statt das Verhältnis von Mensch und Maschine als etwas zu sehen, das die Verschiebung des Selbst aus seinem sicheren Zentrum und die Preisgabe von anthropozentrischer Herrschaft zur Folge hat, meine ich, etablieren sich ganz neue Herrschafts- und Kontrollstrukturen. Wir sind dabei, uns genussvoll, Fragezeichen, der Herrschaft der Maschine bzw. derer, die die Maschinen programmieren, zu unterwerfen. Wir lassen uns nur allzu gerne von den Maschinen bestätigen, dass das, was wir tun, dass das, was wir schreiben, ganz hervorragend ist. Formuliere es nur noch ein kleines bisschen anders und dann ist es perfekt, aber eigentlich hast du schon einen sehr, sehr guten Text geschrieben. Das ist das, was der Chatbot uns regelmäßig spiegelt, wenn wir mit uns arbeiten. Der Gedanke der freiwilligen Unterwerfung unter das Unmündigwerden, das ist etwas, was ich auch stark sehe. Die Hauptgefahr, dass wir durch diese Art der Interaktion mit der künstlichen Intelligenz uns immer mehr in eine selbstbezügliche Bubble begeben, die unsere Fähigkeit und auch unsere Lust zum konstruktiven, kritischen Dialog, zum lustvollen Streiten, zum kritischen Dialog immer kleiner macht. Das Aushalten anderer Meinungen geht verloren. Der Roboter, die KI, wird tatsächlich immer mehr zu einem Freund, aber einem Freund, einer Freundin, die mich im Grunde immer nur bestärkt. Das ist ein Gedanke, der sich natürlich auch schon nicht nur in der Robotik findet, sondern immer da schon gefunden hat, wo es darum geht oder wo es darum ging, dass Menschen sich ein künstliches Gegenüber vorgestellt, gemalt, geschaffen haben. Wenn wir in die Kulturgeschichte zurückgehen, können wir anfangen bei der biblischen Schöpfungsgeschichte. Gott der Herr, der sich das Ebenbild Adam nach seinen Vorstellungen als sein Ebenbild erschafft. Wir können in der Kunstgeschichte Malereien wie von René Magritte betrachten, wo wir einen Mann haben, einen männlichen Maler, der sich seine ideale Frau malt, auch wenn Magritte dieses Bild, von dem ich gerade rede und das er 1928 gemalt hat, Versuch des Unmöglichen nennt, aber auf dem Bild stellt er eben trotzdem diesen Versuch dar. Wir haben auch schon kurz gehört von Ovids Metamorphosen, dem Pygmalion-Mythos, wahrscheinlich dem bekanntesten Mythos von dem Mann, der sich seine Geliebte so schafft, wie er das möchte. Er schafft die Geliebte Galatea, die Milchweiße, aus Marmor, lässt sie dann von der Göttin der Liebe, Venus, zum Leben erwecken und geht eine intime Beziehung mit ihr ein, in der er die in seiner Vorstellung mindestens menschgewordene Marmorstatue als menschliches Wesen, als menschlichen Intimpartner, Intimpartnerin wahrnimmt und auch mit ihr interagiert in diesem Sinne. In Ovids Metamorphosen heißt es dazu sehr poetisch: Küsse auch gibt er und glaubt, sie erwidert und spricht und umarmt sie. Sorgsam legt er sie hin auf dem Pfühl von sidonischer Farbe, nennt sie Genossin des Betts und gibt dem gelehnten Nacken gleich, als hätte er Gefühl, nachgiebigen Pflaumen zur Ruhestatt. Die meisten dieser Schöpfungsfantasien sind männliche Schöpfungsfantasien. In der Zeit der Aufklärung hat es technisch große Fortschritte gegeben. Es wurden eine ganze Reihe von Automaten geschaffen, die über erstaunliche mechanische Fähigkeiten verfügt haben. Es gab eine große Begeisterung über die Natur imitierende Maschine, den perfekten Automaten. Hier ist besonders der französische Uhrmacher Pierre-Jacques Drost zu nennen, der viele dieser Automatenpuppen, die schreiben, Klavier spielen konnten und ähnliches. Es gab aber auch ein kritisches Bewusstsein und die Freude war groß, als man den sogenannten Schachtürken von Wilhelm von Kempela als ein Fake enttarnt hat. Es war eine schachspielende Figur, von der man lange Zeit tatsächlich geglaubt hat, dass sie in der Lage ist, Schach zu spielen, bis man verstanden hat, dass sich in dem tischähnlichen Unterbau ein Mensch befindet, der Schach spielt. Die List der Maschine, die Mechanie, die Maschine, die ex machina-artig eingreift und dadurch alles verändert. Diese List der Maschine hat auch die Romantiker stark fasziniert. Die meisten von ihnen werden E.T.A. Hoffmanns Schauergeschichte Der Sandmann kennen, in dem sich der junge Nathanael unsterblich in den Automaten Olympia verliebt, obwohl Olympia nicht sehr viel mehr kann, als still in der Ecke zu sitzen und ach zu sagen, oder nicht obwohl, sondern wahrscheinlich gerade deswegen ist Nathanael entzückt und erkennt in dem künstlichen Gegenüber, das er natürlich nicht als künstlich, sondern eben als menschlich wahrnimmt, einen Strahl aus dem verheißenen Jenseits der Liebe. Er sieht in dem Gegenüber das tiefe Gemüt, in dem sich sein ganzes Sein spiegeln kann. Und diese Spiegelfigur, dieses sich selbst erkennen, was dann auch an sich selbst verkennen ist, das ist ein durchgehendes Muster in dieser Art von Mensch-Maschine-Mensch-Puppe-Beziehung. Diese Beziehung gibt es natürlich nicht nur innerhalb der Kunstsphäre, es gibt sie auch in dem, was wir das wirkliche Leben leben. Es gibt eine ganze Reihe, wenn man den Untersuchungen, die nicht sehr zahlreich sind, aber die es doch gibt, wenn man den Untersuchungen folgt, dann ist es ein Trend, der steigt. Es gibt immer mehr Menschen und insbesondere immer mehr Männer, die statt mit einer menschlichen Partnerin mit einer Puppe zusammenleben. Viele dieser Puppen werden als Sexpuppen oder auch als Sexroboter vermarktet. Zu dem Aspekt des Roboters komme ich stärker noch. Aber schon der Begriff der Sexpuppe ist eigentlich sehr problematisch, weil die meisten dieser Männer sich selbst gar nicht als an dem sexuellen Akt interessiert oder nicht primär interessiert zeigen, sondern sie die Puppe vielmehr als sozialen Partnerin wahrnehmen und mit dieser Puppe sozial interagieren. Also eine Person, die besonders sich hervorgetan hat, ist Dave Cat, der sich selbst ein Idolator nennt, also ein Puppenanbeter. Und er betont, dass er mit seiner Puppe zusammen liest, spazieren geht, wobei das mit dem Spazierengehen schwierig ist, weil diese Puppen sind sehr schwer. Die wiegen 40, 50 Kilo, aber man kann sie auch in eine Art Rollstuhl setzen. Das hat häufig etwas Rührendes. Es gibt eine Fotoreportage von Sandra Heun, die den Mann Dirk und seine Puppe Jenny fotografisch porträtiert hat. Und in dieser Fotoserie sehen wir Dirk mit seiner Puppe, die schon recht mitgenommen ist, weil sie doch ein intensives, intimes Zusammenleben haben. Diese Puppe bietet dem Mann ein Gefühl von Zärtlichkeit, von Nähe, von Intimität, aber auch von Schutz und von in erster Linie natürlich dieses Gefühl des Geliebtseins, des Geborgenseins, des von der Puppe auch Gebrauchtseins. Jahre bevor ein Mann wie Dirk mit seiner Puppe zusammenlebt und dieses Gefühl des Geliebtseins sucht und findet, hat sich Sigmund Freud sehr skeptisch, sehr pessimistisch über diese Art von Scheinbeziehung geäußert. Er hat das zum einen getan, indem er Religion als das bezeichnet, auf das die Menschen zurückgreifen oder das sie schaffen, wenn sie das Bedürfnis nach einer väterlichen Schutzfunktion haben, wenn sie das Bedürfnis nach Geborgensein haben und dieses falsche Bedürfnis in Freuds Augen sieht er so aber auch in der Liebe gegeben. Er beschäftigt sich nicht mit Puppen, aber ihn interessiert dieses Moment der Illusion. Er sagt, dass die Befriedigung in der Interaktion mit anderen Menschen oder mit einer göttlichen Instanz aus der Illusion gewonnen wird, die man als solche erkennt, ohne sich durch deren Abweichung von der Wirklichkeit im Genuss stören zu lassen. Dieses Genießen von etwas, das künstlich ist, von dem man weiß, dass es künstlich ist, dass man es aber trotzdem in seiner Künstlichkeit nicht sehen will, also sich der Illusion hingibt, dass es sich um eine wirkliche, um eine zwischenmenschliche Beziehung handelt, das ist etwas, was sich Menschen wie Matt McMullen zu Nutzen machen, der einer der ersten war, der für sich in Anspruch genommen hat, dass er Sexroboter schafft. Der Begriff des Roboters ist hier sehr mit Vorsicht zu genießen, da diese Puppen mit sehr rudimentärer KI versehen sind. Also sie haben die Fähigkeit zu einer sprachlichen Interaktion und sie können körperlich auf bestimmte, also wenn man die Brust dieser Puppe anfasst, dann gibt sie ein Stöhnen von sich. Sehr viel mehr ist es nicht. Also der Begriff des Roboters ist da eigentlich fehl am Platz, aber der ganze Diskurs über Roboter als Sexroboter ist Mitte der 2000er Jahre stark in den Vordergrund getreten oder hat einen starken Push bekommen durch den Autor David Levy, der 2007 das Buch Love and Sex with Robots geschrieben hat und darin sehr vehement und sehr redegewandt auch dafür wirbt, dass die intime Beziehung zwischen Menschen und Robotern eine ideale Beziehung ist, weil der Roboter ein Gegenüber ist, das uns alle Wünsche erfüllt, was uns immer zur Verfügung steht, was uns nicht enttäuschen wird, was uns nicht verlassen wird, was uns nicht betrügen wird. Es gibt uns ein Gefühl der Selbstbestätigung, es gibt uns ein Gefühl der emotionalen Sicherheit. Er vergleicht das mit dem, was ein Smart Home seiner Meinung nach kann, nämlich, dass es sich immer auf unsere Bedürfnisse einstellt. Er vergleicht es noch genauer mit einer Heizung, die sich selber so reguliert, wie die Heizung meint, dass wir es brauchen. Wenn sie das Gefühl hat, uns ist kalt, dann stellt sie sich auf wärmer. Wenn sie das Gefühl hat, uns ist zu warm, dann stellt sie sich auf kälter. Und genau so, meint David Levy, werden das auch die Roboter machen. Er hat, wie gesagt, das Buch 2007, denn zweite Auflage 2008, geschrieben und hat darin gesagt, in 25, 30, 35 Jahren ist es soweit. Wir sehen deutlich, soweit ist es noch nicht. Und diese Zeitangabe, naja, es wird noch 10 Jahre, es wird noch 20 Jahre dauern. Die finden wir auch in jeder Sendung, die wir über Roboter hören. Die Experten, die die Roboter kreieren, die sind sich sicher, dass es nicht mehr so lange dauern wird. Aber 10 Jahre wird es schon noch dauern. Tatsache ist, dass durch die großen Fortschritte in der KI auch die Robotik einen großen Sprung nach vorne gemacht hat, weil die selbstlernenden Systeme sich dadurch rapide schneller entwickeln können, als wenn wir als Menschen sie immer programmieren müssten. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist also das Moment der Angstfreiheit, das David Levy stark macht. Er meint also, weil die Roboter eben uns dieses große Gefühl der emotionalen Sicherheit geben, können wir angstfrei in diese Beziehung hineingehen und können wir auch angstfrei ins Leben hineingehen. Andere sehen das natürlich berechtigterweise kritischer, machen darauf aufmerksam, dass die Beziehung zu so einer Art von immer zur Verfügung und uns bestätigendem Roboter eine narzisstische Komponente hat. Narziss ist ja die Figur der griechischen und römischen Mythologie, die sich im Spiegel erblickt und sich in sich selbst verliebt. Oder verliebt sie sich gar nicht in sich, sondern vielleicht doch in jemand anderen, oder hält sie sich selbst für jemand anderen? Das ist zumindest das, was Marshall McLuhan in seinem medienkritischen Buch schon in den 60er Jahren geschrieben hat. Er beschreibt Narziss als einen Menschen, der sich nicht in sein Spiegelbild verliebt, sondern einer Täuschung unterliegt. Er verkennt, dass das im Wasser gespiegelte Bild sein Spiegelbild ist und er meint es mit einem anderen zu tun zu haben. Selbstbegegnung wird als Fremdbegegnung missverstanden. Und dieses Spiegelbild, so McLuhan, das können wir auch als eine technologisch simulierte Verdopplung verstehen, die immer dann auftritt, wenn ein Mensch sich ein neues technisches Spielzeug, ein Gadget anschafft. Wir können das aber auch im Sinne von KI weiterdenken, dass wir denken, wir hätten es mit einem technischen Gegenüber zu tun und dabei uns aber so verhalten, oder das wird eigentlich etwas, was zum Teil unserer selbst ist. Also es ist eine Extension, eine Erweiterung unserer selbst. Und insofern sind wir dann letztlich eben doch in uns selbst verliebt, denken aber, wir seien in unser Gadget verliebt oder verguckt oder fänden das einfach ganz toll. McLuhan bringt es auf die Pointe, dass er sagt, Narziss had adapted to his extension of himself and has become a closed system, ein geschlossenes System. Und das ist eben genau das, was ich am Anfang meines Vortrags und auch als zentrale These von Sex Machina aufgestellt habe, dass es in der Begegnung mit dem technischen Anderen eben nicht um ein geschlossenes System geht, sondern um eine Öffnung, die aus einer Verunsicherung, aus einer wirklichen Fremdbegegnung, aus der Begegnung mit einer Alterität, die wir nicht kennen, die wir nicht verstehen. Aber wenn wir das kritisch mit McLuhan denken und das eben jetzt auch im Zuge der KI-Entwicklung denken, sehe ich doch sehr starke Tendenzen, dass wir es tatsächlich eher mit einem Closed System zu tun haben, also einem System, in dem wir letztlich immer nur uns begegnen, weil die KI uns eben immer genau das gibt, was wir von ihr haben wollen. Also sie geht nicht in einen Konflikt, sie geht nicht in einen Streit mit uns, sondern sie bekräftigt uns positiv. Das kann ja auch was sehr Wohltuendes, das kann ja wirklich auch was sehr Stabilisierendes und emotional Stärkendes haben. Deswegen will ich das nicht grundsätzlich verteufeln, aber man muss sich eben darüber klar sein, was das mit einem macht, wenn man in eine Beziehung eingeht, in der die Selbstbestätigung der Kern ist. Meine These, meine Vermutung, meine Sorge ist, dass wir eben dadurch tatsächlich die Fähigkeit und auch die Lust an der Auseinandersetzung mit dem ganz anderen verlieren und dass das sich in unserer Gesellschaft als Problem erweisen wird, eine Gesellschaft, die von starken Konflikten, Dissensen, widersprüchlichen Interessen getragen ist, dass wir es aber immer weniger schaffen, uns konstruktiv mit diesen Dissensen auseinanderzusetzen, weil wir eben in dieser Bubble mit uns selber sind oder uns in Kreisen bewegen oder uns mit Vorliebe in Kreisen bewegen, wo wir die gleichen Meinungen vertreten, die gleichen Haltungen haben, wo wir uns gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, ja, das finde ich auch, das hast du, das sehe ich auch so. Also diese permanente Selbstbestätigung, und das sehe ich, wird durch KI sehr verstärkt. Es ist letztlich eine solipsistische Existenz, die wir dadurch führen, weil wir nicht mehr aus uns herausgehen. Und das nochmal war eben die These in dem Sex Machina Buch, dass das möglich wird, wenn wir Posthumanismus so denken, dass da in der Beziehung zwischen Mensch und Maschine etwas Neues geschehen kann. In dem Musikvideo von Chris Cunningham zu Björks Lied All is Full of Love sehe ich das in besonderer Weise exemplifiziert. Björk singt in diesem von Cunningham gemachten Video You'll be given love, you'll be taken care of, you have to trust it. Was wir in dem Video sehen, sind zwei Roboter, die von Maschinen konstruiert werden. Zwei Roboter, die beide das Gesicht von Björk haben. Zwei Roboter, zwei weibliche Roboter, die in einer intimen Beziehung zueinander sind, aber in einer spiegelbildlichen Beziehung und die auch ganz übersehen, dass sie von einer von außen kommenden Macht konstruiert werden. Also das, was sie möglicherweise als genuine Intimbeziehung erleben, ist, so meine These, ein Konstrukt, eine Illusion, die uns aber in dem Gefühl gefangen hält, wir hätten es mit unserer eigenen genuinen Liebe zu tun, wir hätten es mit einer Situation zu tun, in der wir geliebt sind, in der sich ein anderer um uns sorgt, Sorge vor uns trägt, eine Beziehung, in der wir Vertrauen haben können. Das ist ja eine gute Vorstellung, eine Beziehung zu haben, in der wir Vertrauen haben zu können. Aber wenn sie uns blind dafür macht, dass wir möglicherweise uns die ganze Zeit in einer Spiegelbeziehung befinden und dass sie uns auch blind dafür macht, dass da andere Interessen noch hinter uns stehen, Interessen, die ja auch eben in der KI vorhanden sind. Also KI ist ja nicht etwas, was einfach da ist, das wird geschafft, es wird programmiert, es stehen starke Kapitalinteressen dahinter, wir haben es mit einem unglaublichen Ressourcenverbrauch zu tun, all das wird aber nicht wirklich transparent gemacht. KI kommt ja in sehr verschiedenen Bereichen vor. Wenn wir jetzt das Feld der Intimität uns anschauen, es gibt KI-Algorithmen in Dating-Apps, die dafür sorgen, dass uns der perfekte Partner, die perfekte Partnerin präsentiert wird. Es gibt die generative KI, von der ich eben schon gesprochen habe, also das Sprachmodell, das ich als intime Gesprächspartnerin, mit der ich mich verbinden kann. Es gibt aber auch die generative KI, von der ich mir Liebesbriefe schreiben lassen kann. Und es gibt dann die KI in den humanoiden Robotern. Ich habe schon eine ganze Reihe von Möglichkeiten, von positiven Aspekten, aber auch von negativen genannt. Ich würde das hier nochmal kurz zusammenfassen. Also auf der positiven Seite haben wir es mit einer Beziehung zu tun, die uns selbst bestätigt, die uns emotionale Sicherheit, die uns Geborgenheit, Anerkennung gibt und dadurch auch Angstfreiheit ermöglicht. Auf der anderen Seite sind wir aber auch manipulativen Strukturen unterworfen. Wir befinden uns in der Illusion des Geliebtseins. Das Problem besteht, dass wir uns so in dieser Illusion des Geliebtseins mit der künstlichen Intelligenz, in welcher Form sie nun auch immer auftritt, dass wir uns so wohlfühlen, dass in dieser Selbstbestätigung, dass wir uns aus der Gemeinschaft mit anderen Menschen, mit denen wir auch immer in Konflikten stehen, herausziehen, die Konfliktbereitschaft und der Wille zur kritischen Auseinandersetzung mit sich selbst nimmt ab. Wir befinden uns in einem selbstbezüglichen Closed System. Und der letzte große problematische Punkt ist der Schutz unserer Intimsphäre, ist der Schutz unserer Daten, an dem große Unternehmen großes Interesse haben. Ich habe hier einen Screenshot vom Eva AI, ein Chatbot, der darauf ausgerichtet ist, dass ich eine intime Kommunikation mit ihm beginne. Und dieser Chatbot, dieser Eva-Chatbot, immer heißen die Eva oder Eva, das ist ja klar, weil damit fängt es an und da kommen wir aus dieser Geschichte der verführerischen Eva, werden wir offensichtlich auch nicht mehr herauskommen. Diese Eva auf jeden Fall möchte unser bester Partner, unsere beste Freundin sein und gerne alles von uns wissen. Sie möchte auch gerne, dass wir unsere Fotos und unsere Stimme ins System hereingeben. Und sie möchte auf keinen Fall, dass wir sie verlassen. Wir sollen immer dabei bleiben. Und wenn wir anklicken, yes, I'm ready, yes, I'll send you photos, dann speisen wir das große Datensystem mit unseren intimen Daten, machen dadurch die KI besser, liefern aber auch eine ganze Reihe von Daten, die dann wieder zu Werbe- und anderen Zwecken genutzt werden kann. Das erscheint mir, ist sehr uncanny. Das ist sehr unheimlich. Der Begriff der Uncanniness, der Unheimlichkeit, ist ein Begriff, der eng mit dem Roboterdiskurs verbunden ist. Er wurde aufgegriffen oder populär gemacht von einem japanischen Robotiker, der in den 1970er Jahren erst auf Japanisch und dann übersetzt ins Englische einen Text vom Uncanny Valley geschrieben hat, in dem er die These aufstellt, dass wir als Menschen Roboter, die uns ähnlich sind, bevorzugen. Wenn die uns aber so ähnlich sind, dass wir sie tatsächlich für einen Menschen halten und auf einmal merken, dass sie doch keine Menschen sind, dann rutschen wir ins Tal des Unheimlichen ab und die ganze vorher so mühsam aufgebaute emotionale Sicherheit ist dahin. Der Begriff des Unheimlichen hat natürlich vorher auch schon eine wichtige Rolle gespielt im kulturwissenschaftlichen Diskurs, in der Psychoanalyse. Sigmund Freuds bekannter Artikel Das Unheimliche, wo er aufbauend auf Ernst Jentsch, der sagt, unheimlich ist immer das, über das wir keine Kontrolle haben, sagt Freud, unheimlich ist das, was wir unterdrücken und was dann wiederkommt. Also das, die Wiederkehr des Unterdrückten ist das eigentlich Unheimliche. Ich meine, das, was heute das eigentlich Unheimliche ist, das ist die intransparente Macht, die intransparente Reichweite von KI-Modellen. Ich habe häufig gesagt, und viele der künstlerischen Produkte legen das auch so nahe, dass diese Art von Mensch-Maschine-Beziehung eine Spiegelbeziehung ist, dass wir uns in dem künstlichen Gegenüber immer nur selbst sehen. In einem klugen Artikel von Anne Zimmermann und anderen wird darauf aufmerksam gemacht, dass das technologische Kunstwerk weit mehr ist als einfach nur eine leere Fläche, in der wir uns selbst gespiegelt sehen. Sie sagen, hinter dieser vermeintlich leeren Spiegelfläche steht der Fingerprint von denen, die diese Fläche gemacht haben. Und die, die diese Fläche gemacht haben, haben ein Interesse daran, dass wir mit diesem Interface interagieren. Aber wie genau dieses Interface, wie genau diese künstliche Intelligenz gestaltet ist, darüber lassen sie uns im Unklaren. Und das ist ein Problem. Damit möchte ich schließen.
Das war die Literaturwissenschaftlerin Sophie Wennerscheid über Intimität im Zeitalter künstlicher Intelligenz. Sie hat ihren Vortrag am 12. Dezember 2024 gehalten am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Donnerstag und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.